Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Für mich ist Metal oder Rock oder Hard Rock ist einfach Freiheit, dass du alles singen und sagen kannst, was du halt sagst. Da gibt es keine Grenzen. Und in der Musik genauso. Also so voll emotional und voll Power. Und ja, das ist für mich Metal. Also es braucht nicht immer nur kreischende Gitarren zu sein. Naja. Also es ist einfach Musik, die voll aus der Seele, aus dem Herzen kommt, aus dem Bauch kommt.
1, 2, 3, 4. Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung. Es ist eine richtige Entscheidung gewesen, dass ihr beschlossen habt, diesen Podcast jetzt zu hören, denn es ist eine ganz besondere Folge, die euch jetzt erwartet. Ich habe nämlich einen Gast hier, die eine absolute Legende ist. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Diese Frau hat Musik- und Popkulturgeschichte in Deutschland geprägt wie keine zweite. Sie ist ein Star am Firmament des Heavy Metal und des Hard Rock. Und ich bin ganz stolz, dass sie gesagt hat, na klar komme ich bei dir im Podcast vorbei und ich werde sie heute Löcher in den Bauch fragen und mir alles von ihr erzählen lassen. Sie ist die Queen of Metal. Herzlich willkommen, Doro Pesch.
Oh, danke schön. Das war ja so liebe Worte. Da habe ich schon Tränchen in den Augen bekommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Super, hier zu sein. Und ja.
Ich freue mich total, dass du da bist. Wir haben uns ja letztes Jahr kurz getroffen auf Wacken.
Ja.
Da war ich das erste Mal auf Wacken.
Das war das erste Mal?
Total, ja.
Schön.
Und ich fand es echt richtig geil. Für dich ist das ja, du bist ja eine Wacken-Veteranin, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, ich glaube, ich war schon bestimmt 25 Mal da. Ja. Wir haben 9 Mal Headliner gespielt und das allererste Mal war ich 93 da.
Ja.
Und dann haben die uns eingeladen und haben angerufen. Das war eine Freundin, Kollegin von mir. Es war die Sabina Klaasen von Holy Moses. Und die hat mich angerufen und die meinte, oh, da gibt es ein Heavy-Metal-Festival. Habt ihr Bock, Headliner zu sein?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, hört sich gut an, weil das war in einer Zeit, wo gerade der Umschwung war. Du kennst es ja.
So auf Grunge
ja,
und so.
Ja, das hat so
Metal nicht mehr so angesagt.
Genau. Ja. Und dann meinte ich, ist es ein Grunge oder Metal-Festival? Ja, richtiges Metal-Festival. Es sind 2 Fans, die stampfen das aus dem Boden. Und dann meinte ich, ja, geil, willkommen. Meinte, es gibt aber keine Gage oder nur ganz wenig.
Ja,
und dann habe ich ja mit allen gesprochen, mit dem Manager, mit unserer Plattenfirma, habe gesagt, ich möchte das spielen, ich habe ein gutes Gefühl dabei und ja, und dann haben wir alle zusammengeschmissen ja, und sind dahin. Ja, und dann der Tourbusfahrer, also wir haben so einen Doppeldecker-Tourbus und der Tourbusfahrer meinte, du, wir finden es nicht. Und damals gab es noch kein Navi, es gab kein Handy, also 93, das war nur ganz, ganz selten, dass Leute ein Handy oder Navi hatten. Naja, und dann bin ich irgendwann aus dem Bus raus, auf den Acker mit so hohen Schuhen und bin da hingelaufen. Da war so ein Bauer mit so einem Traktor, der hat da so sein Feld bestellt. Es war auch dunkel, grau und grau. Ja, und dann bin ich dahin und meinte, wir müssen nach Wacken, wir spielen da gleich. Und er meinte, was, das glaube ich nicht. Meinte ich, doch, das ist ein Festival. Ja, und dann war der aber so lieb und hat uns da hingebracht. Und es hat bestimmt 2 Stunden gedauert. Wir sind dann so mit 25 km/h hinter dem Traktor her. Und dann haben wir es gefunden. Und das war dann, ja, Wacken war eine Riesenbühne schon damals, muss ich sagen.
Ja.
Riesenlaufsteg. Nur die Fans, das war übersichtlich. Also ich glaube, es war ausgelegt für 30.000 und vielleicht waren so 1.500 da. Aber man hat schon gemerkt, da ist irgendwas, da ist eine Magic da. Und dann haben wir ein super Konzert gehabt und super Stimmung. Ja, und dann haben die ein paar Jahre später wieder angerufen. Es war 98. Dachte ich mir, ja, Wacken, das ist ja so das kleine Festival. Ja. Und dann sind wir dahin, da waren aber schon 30.000 da, auch von der ganzen Welt. Ja, und so war ich jetzt bis jetzt 9-mal Headliner gespielt, was immer eine große Ehre ist. Ja. Und ja, und ungefähr 20, 25 Mal war ich da, habe es oftmals eröffnet, was immer schön war, wenn die Leute dann reinrennen. Und und ich liebe Wacken und ich liebe es besonders, weil die das halt geschafft haben in einer Zeit, wo halt wirklich Grunge viel, viel größer war, ein echtes Metal-Festival auf die Beine zu stellen.
Na, absolut. Und es hat sich ja auch, die Beharrlichkeit hat sich ja ausgezahlt. Also es ist ja jetzt eines der größten Festivals, also gerade für Metal auch.
Ja, auch weltweit. Ja. Auch es hat einen Namen, also manchmal so, ich habe so ein paar Mal die Wackenhymne gesungen und dann mache ich das auch manchmal im Ausland und dann springen die Leute hoch und dann siehst du überall Wacken-T-Shirts im äußersten Winkel in Thailand, in Australien, in Argentinien, Brasilien und die Leute sind dann, weißt du, mit stolz geschwellter Brust und so. Und die sind dann der King, das weiß man, das sieht man, weil die ganzen Kumpels von denen, die sind dann stolz, dass ihr Kumpel dann irgendwie, weiß ich, was wahrscheinlich 10 Jahre gespart hat, um einmal in Wacken zu sein. Also weltweit hat das irgendwie noch ein größeres Standing als wie in Deutschland, würde ich sagen.
Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Das ist crazy. Als ich dich letztes Jahr gesehen habe, da hast du ja da deine Jubiläumsshow gespielt.
Ja.
Mit ganz vielen Gästen, die du auf der Bühne hattest. Ich fand alles super. Mein Lieblingsgast war Joey Belladonna von N-Trax.
Ja, ne, das war eine Überraschung.
Ja,
ne?
Und dann hast du auch dieses fantastische N-Trax-Lied auch noch mit ihm gespielt, genau. Antisocial.
Antisocial ist eigentlich ein Song von Trust. Das ist eine französische Metalband. In den 80ern war die riesengroß und da habe ich mich auch, also ich habe in den frühen 80ern angefangen und da habe ich mich echt irgendwie so schwer entscheiden können, soll ich jetzt Französisch singen oder Englisch? Und dann ist es dann aber doch Englisch geworden, aber Trust, das war eine riesen Metalband und die hatten halt den Song Antisocial geschrieben und Anthrax haben den gecovert und der ist ein riesen Hit geworden auch bei Anthrax und deswegen habe ich den Joey Belladonna gefragt, ob er Bock hat hinzukommen. Ja, und meine, ja, kein Problem. Wir hatten uns vorher kurz gesehen in Mexiko. Ja. Da war auch so ein Riesenfestival und da war er auch da und haben ein bisschen gequatscht und dann so unter Musikern ist man ja eh ganz schnell befreundet oder kennt sich irgendwie von früher. Und ja, da habe ich mich auch sehr gefreut. Und es war auch so, wir haben gar nicht proben können. Einen Tag vorher wollten wir alle proben, weil das ja doch so eine riesen 2-Stunden-Show war. Und es ging nicht. Und der Einzige, der aufgetaucht war, war Joey Belladonna. Alle sind im Schlamm stecken geblieben, im Stau. Und dann bei der Show hat aber doch alles geklappt. Ja. Und 2 Tage vorher haben noch die Wackenleute mich angerufen. Das ist ja einmal der Thomas Jensen und der Holger Hübner. Mhm. Und die haben mich angerufen, die haben gesagt, ey, du kannst noch einen Song einproben. Mancher, okay, welchen denn? Ja, Ace of Spades von Motorhead ist so ein ganz bekannter.
Na klar, der Klassiker.
Ja, Klassiker, ich liebe den Song auch. Und da habe ich gesagt, oh Gott, 2 Tage vorher, okay, alles klar, machen wir. Und die haben gesagt, wir haben eine Überraschung für euch. Ja, und dann kam halt der alte Motorhead-Drummer Mickey D auf die Bühne und der Motorhead-Gitarrist Phil Campbell. Und dann haben wir halt Ace of Spades gespielt und dann war im Himmel so eine Drohnenshow. Ja. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, da war Lemmys Gesicht im Himmel mit Hut auf, Zigarette im Mund und die Zigarette hat gequalmt, also war sensationell.
Die Drohnen sind direkt neben mir hochgegangen. Ich stand da an der Bühne, wo diese Drohnen, die werden dann so am Boden so gelagert und dann fliegen die so alle gleichzeitig hoch und ich stand zufällig direkt daneben und dann, das summt auch so laut und dann habe ich mich gewundert, was ist denn hier plötzlich los? Ja, und dann gucke ich zur Seite und dann blickt so ein riesen Lemmy-Kopf auf mich nieder, während du Ace of Spades singst. Das war schon sehr beeindruckend.
War schön,
wie so ein Zeichen von Gott oder von Lemmy eben.
Absolut.
Der so aus dem Himmel auf uns gezeigt hat.
Irgendwie. Ja, das habe ich übrigens schon oft erlebt. Also ich habe oft Songs von Motorhead gespielt. Das war auch mein allererstes Duett, was ich jemals gemacht habe mit Lemmy. Es war 2000. Ja. Die Platte hieß Calling the Wild und wir haben 2 Duets gemacht. Einmal Duette gemacht, einmal Love Me Forever und dann Alone Again. Es war ein Song, hat der Lemmy auf seiner Akustikgitarre gespielt, der übrigens super gut Gitarre spielen konnte. Das wissen so die Leute gar nicht. Der ist ja ein sagenhafter Bassmann, ein Sänger und so ein Raubein, aber er konnte auch super Gitarre spielen. Auf jeden Fall haben wir da die ersten Duette aufgenommen und Love Me Forever habe ich oft gespielt, auch mit anderen Leuten, mit anderen Gästen. Zum Beispiel in Düsseldorf habe ich nochmal so eine 40 Jahre Jubiläumssause gemacht. Ja. Da war eine junge Sängerin dabei von Beyond the Black, die Jennifer Haben. Und wir haben den Song zusammen gespielt. Und ich habe immer immer das Gefühl gehabt, Lemmy ist irgendwie da. Also ja. Man merkt das so vom Spirit. Also ja, und ich denke an ihn eigentlich jeden Tag. Also
ja, das ist, man merkt auch, dass zu dem sie das verbunden ist. Ihr kennt euch ja wirklich schon lange und habt euch ja. lange gekannt und habt irgendwie viel zusammen erlebt und gemacht und so.
Ja.
Und man merkt immer, wenn du über den sprichst, dass da so eine ganz tiefe Verbundenheit zwischen euch war.
Absolut, absolut. Ja. Ihr könnt es ja nicht sehen, also die Zuhörer können es nicht sehen, aber ich habe natürlich auch heute mein Lemmy-T-Shirt ja. an.
Wir haben dir auch einmal extra ein Lemmy-Bild Lemmy hingestellt.
Auf dem Tisch, wie schön, wie schön. Ja, Lemmy war mein allerbester Freund und Lemmy und Ronnie James Dio, also die zwei, das war die tiefste Verbindung und Lemmy habe ich kennengelernt, ich glaube so 1983, 84 ja. und es war eine ganz lustige Geschichte, ich habe es schon mal erzählt, vielleicht ja. haben die Leute es schon mal gehört oder gelesen, aber ich musste mich in England vorstellen, in London und ich hatte damals, meine Band hieß Warlock. Ich hatte vorher andere Bands, aber mit Warlock, da ging es so richtig ab. Ja, das ja. war also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Es ja. war so 82, 83 und dann, ja, und dann bin ich nach England und ich musste mich vorstellen. Und die Plattenfirma hat aber gesagt, nur die Sängerin kommt nach England, weil die wollten nicht die Flüge für alle anderen bezahlen. Ja, und dann musste ich mich da vorstellen mit einer ganz fremden Band, so Musiker, ja. die ich noch nie vorher gesehen hatte. Ja, ja und dann haben wir nachmittags geprobt und es ging okay und so. Ich war unglaublich aufgeregt. Naja, und dann hatte ich halt noch Zeit bis zu der Show und dann bin ich so ein bisschen rumgelaufen in London. Waren auch so die ersten Male, dass ich in London war. War auch wirklich total am Regnen. Alles sah gleich aus. Ja, und dann war auch kalt und dann bin ich in so einen Pub gegangen. Und wer steht da? Lemmy. Und der grinste mich an. Der hatte damals noch, der hat sich dann hinterher die Zähne machen lassen. Aber der hatte so,
also so englische Zähne.
Englische ja. Zähne, genau. Und er hat so die Kippe so zwischen seinen Zähnchen gehabt und grinste mich an und meinte, ey, bist du nicht von Warlock? Und meinte, ja, Lemmy, ja. Und dann haben wir uns sofort angefreundet, Arm in Arm. Und dann hat er mir immer Whisky-Cola gegeben. Und das war dann so zwei Tröpfchen Cola und der Rest war Whisky. Und ich trinke eigentlich nichts. Ja. Aber bei Lemmy kann man nicht Nein sagen. Ne? Und dann haben wir Zigarettchen geraucht und getrunken und so. Und dann nach ein paar Stunden und Arm in Arm und gequatscht und gelacht. Und dann meinte er, ey, musst du dich nicht irgendwie vorstellen? Hast du nicht heute eine Audition? Ja. Und ich dachte, du Schatz, ich hab das total vergessen, ey, total. Weil es war auch so schön mit Lemmy irgendwie. Der war halt schon damals so eine Ikone. Also ja. jeder hat Lemmy geliebt, so ja. in Metal- und Rockbereich. Mhm. Naja, und auf jeden Fall meinte ich, ja, Lemmy, ey, ich muss da ganz schnell hin. Und so war schon total zu spät. Ich aus diesem Pub raus und da habe ich gemerkt, wie mir der Alkohol in die Birne gestiegen ist. Es war so schlimm. Und dann habe ich den Club nicht mehr gefunden. Und im Dunkeln, also sah alles gleich aus und im Dunkeln, und dann bin ich da rumgeirrt und so völlig verzweifelt. Irgendwann habe ich dann doch diesen Club gefunden. Es war totenstill, ich kam rein, mucksmäuschenstill, da merkte ich schon, oh, ganz schlechte Stimme, ganz schlechte Stimme. Und dann waren halt alle Leute da so, weißt du, vom Musikbusiness so, Plattenfirmen und Journalisten und Radio und Fernsehen, also alles, was Rang und Namen hatte. Und damals war England so wichtig, also weil man musste sich erst in England beweisen, um überhaupt so einen internationalen Plattendeal zu kriegen, um international zu touren, um nach Amerika zu kommen, was ich immer wollte. Naja, mucksmäuschenstill, ich ging dann auf die Bühne, die Musiker schon total genervt geguckt. Ich meinte, oh, wo warst du und so? Und dann meinte ich, okay, ich bin ready to go. Naja, wir dann angefangen. Ja, und dann ist mir eingefallen, dass ich nichts mehr von den Texten, ich konnte mir nichts mehr merken, was da war. Und dann konnte ich auch kaum mehr stehen. Und dann habe ich mich so am Mikrofonständer so festgehalten, die Band schon ganz komisch geguckt. Und irgendwann habe ich mich auf das Drumpodest gesetzt und dann so Kopf in die Hände. Und dann habe ich gesagt, spielt. Und dann haben die zum Teil oder fast ganz instrumental weitergespielt. Dann war es endlich fertig. So, es hat so 20 Minuten, 25 Minuten gedauert. Boah, ich bin bald gestorben.
Die längsten 25 Minuten meines Lebens.
Boah, ey, ich sag's dir. Und dann waren die fertig. Es gab dann auch, also kein Applaus, auch wieder mucksmäuschenstill. Ja. Da wusste ich schon, ja. Und dann bin ich so die Treppen runtergelaufen. Ja, und dann haben mich die Leute angeguckt, so ganz streng und so. Und haben gesagt, hey, du hast gerade dein Leben versaut und deine Karriere versaut. Wow. Ja, und dann, weil das alles so bierernst war, auf einmal fing einer so total an zu kichern, an zu lachen. Und alle drehten sich um und es war Lemmy. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe mein Leben versaut, aber ich habe mich mit Lemmy angefreundet und es war mir wichtiger. Und dann alle, was? Und ja, und dann haben alle angefangen zu lachen. Und dann haben sie gesagt, okay, Okay, wenn es für Lemmy ist, dann kriegst du eine zweite Chance. Ja. Und dann habe ich auch eine zweite Chance gekriegt. Ah. Und dann ging es doch irgendwie weiter. Ja.
Das ist ja krasse Geschichte. Also so fangen ja wirklich fantastische Freundschaften an, möchte ich mal sagen.
Ja, so. Total. Ja. Nee, total. Das war so das erste Mal, dass wir so, ja, und so ganz lang unterhalten haben. Ja. Und das zweite Mal, wo ich Lemmy gesehen habe, das war eines der größten Tage für uns, was wir da nicht wussten. Aber das waren die legendären Monsters of Rock Festivals in England, Castle Donington. Zwei gab es auch in Deutschland, aber Castle Donington in England, das war wahnsinnig wichtig. Und wir sind da hingefahren, noch nicht mal mit so einem richtigen Tourbus, das war so ein Reisebus, da hingefahren. Und das war auch so ein Riesenacker. Und wir wussten es vorher halt auch nicht, was da so los ist. Ich dachte, ja, so ein Festival halt, so vielleicht so 3.000, 4.000, 5.000 Leute oder so. Ja, dann waren da aber, ich glaube, so 100.000 Leute.
Ach, krass.
Und dann dachte ich mir, ach du je. Ja, und dann bin ich auf die Bühne gelaufen über diesen Acker und dann bin ich Lemmy in die Arme gelaufen. Die haben auch gespielt, also es war ein super Line-Up. Es waren Scorpions, Ozzy Osbourne, Motorhead, Bon Jovi, Def Leppard.
Krass.
Das erste Mal, wo der Drummer mit einem Arm gespielt hat, weil der hatte vorher diesen Unfall gehabt. Ja. Naja, und dann bin ich Lemmy in die Arme gelaufen und dann meine, ey, du mach sie nass oder hab eine gute Show, weißt du, irgendwie sowas, so in Englisch natürlich hat er das gesagt. Und dann meinte, ey, du bist ja am Zittern. Und er meinte, ein bisschen nervös. Ich bin total nervös. Und dann hat er mich in den Arm genommen, mir so ein Küsschen auf die Stirn gegeben. Und dann bin ich auf die Bühne und dann habe ich immer das nasse Küsschen gespürt. Und dann haben wir eine super Show gemacht. Und dann ging es richtig ab und die Fans haben das super gefunden. Ja, und dann haben auch die Leute gesagt, komm, wir geben der Band eine Chance. Und dann sind wir kurze Zeit später mit Judas Priest, das war damals die größte Metal-Band der Welt, also Judas Priest und Iron Maiden, immer noch. Ja, und dann sind wir mit denen auf Tour gegangen, auf Welttour. Und dann war auf einmal, ja, dann und dann ging es nach Amerika, weil alle meinten, ja, komm mal nach Amerika, es geht gut ab in Europa. Und dann, ja, ging
aber das, aber so, das ist ja wirklich so krass, wie du da, also weil erstmal muss man, vielleicht für die Leute, die jetzt keine Metal-Hörer sind, muss man einfach mal erklären, dass Heavy Metal nach außen immer sehr wild und böse und grimmig wirkt, aber die meisten Leute, die Metal machen und die da so hinter den Kulissen sind, alles totale Seelen sind.
Ey,
also
total.
Alle total auch ausgeglichen, also auch die Hörer, die Fans auch, muss man ehrlicherweise sagen, sind alles so loyale und liebe Leute. Im Metal findet man das ganz viel. Und das ist bei den Bands genauso. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Dieses nach außen grimmig, aber dann in Wirklichkeit irgendwie so
wahrscheinlich
total lieb.
Muss man nach außen ein bisschen grimmiger und härter aussehen, weil man so ein weiches Herz hat. Also die Metal-Fans und die Metal-Musiker, die sind eigentlich, sind so ganz, ganz sensible Seelen und haben immer, ich würde sagen, das Herz am rechten Fleck.
Ja, das klang, ich glaube, die haben auch in der Musik einfach einen guten Katalysator für alles, was sie nervt. Und dann können die irgendwie den Rest des Lebens friedlich verbringen.
Absolut, absolut. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie ich angefangen hatte mit meiner ersten Band, dass es Heavy Metal ist. Ja. Also wir haben einfach das gemacht, was rauskam, was in uns steckte. Und es war knallhart, es war schnell, aber es waren auch super schöne Hymnen dabei und super sensible Balladen. Also das gab es damals schon. Ja. Sogar auf unserer allerersten Platte, die hieß Burning the Witches, also ein guter Metal-Titel.
Immer noch ein sehr guter Titel. Ja. Finde ich auch.
Und das hatte auch zwei Balladen drauf, man soll es gar nicht glauben, weil irgendwann haben die Leute gesagt, ja, die macht jetzt auch Balladen, aber eigentlich war es schon bei der ersten Platte Ballade und die wurde auch abgefeiert. Also damals gab es ja noch Feuerzeuge, es war auch immer so eine schöne Stimmung. Heute gibt es ja die Handys.
Die Handylampen.
Aber es war, also war viel Gefühl. Also für mich ist Metal oder Rock oder Hard Rock ist einfach Freiheit, dass du alles singen und sagen kannst, was du halt sagst, da gibt es keine Grenzen. Und in der Musik genauso. Also so voll emotional und voll Power. Und ja, das ist für mich Metal. Also es braucht nicht immer nur kreischende Gitarren zu sein. Naja. Also es ist einfach Musik, die voll aus der Seele, aus dem Herzen kommt, aus dem Bauch kommt.
Ja.
Und das liebe ich halt.
Aber wie genau bist du denn beim Metal gelandet? Also gab es da irgendwelche Berührungspunkte vorher schon? Also es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, aber auf jeden Fall die Geschichte, dass du als Kind wahnsinnig besessen warst von dem Song Lucille von
Little Richard. Genau.
Und dann auch deswegen angefangen hast, dich mit Musik zu beschäftigen, Klavier zu spielen und so. Aber ich meine, von Little Richard zu Heavy Metal ist ja trotzdem nochmal ein gewisser Schritt.
Das stimmt. Also das war so ich glaube, das Erste, was ich so als Schlüsselmoment so sagen würde, das war, ja, ich war ungefähr 3 Jahre alt, konnte also gerade den Plattenspieler bedienen. Ich bin im LKW aufgewachsen, immer mit viel Musik. Mein Vater hat immer viel Radio gehört, ja, und ich habe immer mitgesungen. Der war auch sehr musikalisch.
Der war LKW-Fahrer.
So. Ja, der war LKW-Fahrer und konnte unglaublich gut Klavier spielen. Also es war so ein Naturtalent. Ja. Und naja, auf jeden Fall sind wir immer im LKW gewesen, ganz laut aufgedreht. Aber wie ich den Plattenspieler hatte, da war eine Single, ich wusste nicht, dass es Little Richard war, das habe ich erst später rausgefunden, aber es war halt, jemand hatte mir diese Single geschenkt und es war halt Lucille von Little Richard und das hat eine Energie. Also viele Leute berufen sich auf Little Richard, auch Lemmy und so, und das war irgendwie, also das war Heavy Metal pur, obwohl es dieses Wort nicht gab, aber so viel Energie und so. Und ja, und dann bin ich hier später immer im LKW mitgefahren und mein Vater, der hatte, sein bester Freund hatte 2 Söhne gehabt und die sind so im besten Bravo-Alter gewesen, so 9 und 11 und so, und haben sich immer die Bravo geholt und ich so als kleines Mädel habe natürlich immer mitgeguckt und da waren die ganzen Langhaarigen drin. Ja. Und das war damals so Led Zeppelin, die Purple, die Glamrock-Zeit war schon da, so Alice Cooper, Susi Quadro, Sweet Slade, T-Rex.
Oh ja, Mark Bowen.
Mark Bowen, ja, oh Gott, da habe ich auch geliebt. Ja, und dann bin ich halt so in die Glamrock-Zeit so übergekommen. Und da haben wir uns dann schon damals gedacht, so, dass ich Sängerin werde. Die beiden waren dann Manager und Produzent, haben mich dann aufgenommen, so auf dem Kassettenrekorder, war ich noch nicht in der Schule. Also das ging damals schon total ab. Wir sind schon durch die, damals nannte man das Kinderzimmer Bude, durch die Buden, ey, so, das war super. Ja, und dann haben die gewusst, ich werde Sängerin und wir haben uns dann irgendwann aus den Augen verloren, aber ich liebe alles so an Kunst, also ob es jetzt Musik ist oder Malen, alles Mögliche. Naja, und auf jeden Fall habe ich eine Lehre angefangen, ich wollte Grafikerin werden. Und dann merkte ich in der Lehre, dass es mir so körperlich auf einmal nicht mehr so gut ging. Mhm. Und da habe ich so total abgenommen, was man ja so als Mädchen denkt, man, ja, cool, so ganz schlank, spindeldürr. Und dann hatte aber mein Ausbilder, der war auch Maler und Bildhauer, der hat gemerkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und damals als Lehrling, die hatte, ich weiß nicht, ob es in allen Genres so ist, auf jeden Fall bei uns hieß man Stift.
Ja.
Und dann hat er immer gesagt, der Stift, der ist schon wieder so blass im Gesicht und so müde und so. Naja, und dann kam es irgendwann raus. Ich bin zwar oft zu Ärzten gegangen, meine Eltern haben mich dann immer ins Krankenhaus gebracht, so Notaufnahme, und die haben alle gesagt, die markiert, die hat nichts und so. Krass. Und irgendwie wahrscheinlich haben alle gesagt, so Teenager, so, dass man irgendwie sich was ausdenkt. Naja, irgendwann kam es dann ganz hart. Also ich hatte es mir nicht ausgedacht. Ich war im Endstadium von Lungentuberkulose.
Aber das ist doch so eine krasse Diagnose. Da denkt man doch, das war's. Da muss man totale Angst haben.
Dachte ich auch. Und ich bin dann sofort da, ich war in einem Krankenhaus, habe mich sofort weggekommen in so ein anderes Krankenhaus. Und man glaubt gar nicht, dass es sowas in Deutschland gab. Aber es sah so aus wie so ein, kennst du diese Dokumentation über damals so rumänische Kinderheime, wo alle angebunden werden und dann noch gestanden werden. So war es. In so einer Klinik war ich. Und da wusste ich, ich überlebe das nicht. Und dann war es auch so, ich war ziemlich schwach auf den Beinen. Ja. Und es war so ein Riesenzimmer mit ganz, ganz vielen Frauen. Da waren, ich glaube, so 10 Frauen drin. Und da habe ich gemerkt, wie das Spiel da geht. Also der Brutalste, der hat da die Macht. Nicht der Intelligenteste, der Brutalste.
Der Mobber sozusagen.
Yes. Ja. Und ich war halt jung, da waren viele Ältere da, auch die hatten, also es war völlig assi. Ja. Und dann haben die Krankenschwestern, die auch ganz komisch waren, es war eine ganz komische Sache, auch die Ärzte, ich glaube, die wurden wahrscheinlich abgeschoben, so. Und Leute, die nicht mehr praktizieren durften, die wurden dann dahin. Ja, irgendwie so.
Krass.
Also vom Gefühl merkt man da stimmt was nicht. Es war wie so ein Horrorfilm. Und dann hat die Krankenschwester mir dann immer irgendwie so ein Brötchen auf den Tisch gestellt. Und ich war aber zu schwach, um an dieses Brötchen zu kommen. Und das wurde sich sofort untereinander aufgeteilt. Also so die anderen Frauen sofort weg.
Ach, das gibt's ja gar nicht.
Also ich habe nie was zu essen gekriegt.
Das ist ja krass.
Dann wurden natürlich meine Sachen irgendwie geplündert. Ich hatte irgendwie so was im Spind, so weißt du, so Portemonnaie, ein bisschen Kleingeld, Bademantel, irgendwie so Nachthemdchen. Also sofort alles weg.
Wahnsinn.
Ja, nicht mehr okay. Und dann ging es los so. Irgendwann muss man ja auf Toilette und so, ne? Und dann habe ich mich nicht getraut, auf Toilette zu gehen. Da habe ich die ganze Zeit eingehalten, bis es dann abends wird, bis es nachts wird. Ja, und dann habe ich mich rausgeschlichen so. Ja, und dann sah ich da irgendwo so einen Lichtstrahl und so. Und dann dachte ich mir, ich denke, da ist es. Ja, und dann bin ich reingekommen und dann saßen die Frauen da und haben dann alle, ja, sich, ja, meistens war es Wodka, also die haben dann alle da getrunken. Ja, und dann meinen sie, wo willst du hin? Und meinte ich, ja, ich will mal eben kurz, nur für kleine Mädchen, ja, erstmal hier trinken. Und dann war so eine riesen Wodka-Flasche. Und dann meinte ich, austrinken. Und dann meinte ich, ich trinke eigentlich nichts. Ja, austrinken. Ja, und dann ging es los. Dann waren da so Brutalo-Spielchen.
Wow.
Und,
das ist ja wie in so einer Horrorgeschichte.
Absolut, aber es war echt real. Und dann dachte ich mir, ich überlebe es nicht. Und dann habe ich schon fast so abgeschlossen gehabt. Da war ich so 15, 16 so. Ja, und dann dachte ich mir, das war's. Und da waren auch so Gitterstäbe an den Fenstern und du konntest da auch nicht raus. Ja, ne? Und auf einmal, und da war ich schon so, ich glaube so im Delirium, so man kriegte da auch so starke Medikamente und so. Ja, und auf einmal hörte ich so wie in so einem Traum meine Mom meinen Namen rufen. Und dachte ich mir auch, wie schön, nochmal die Stimme von meiner Mom zu hören. Also es war echt hardcore. Und dann dachte ich mir, ey, ist das ein Traum oder nicht? Und dann meinte sie, Doro, zieh dich an und so, komm mit und so. Und dann dachte ich mir, ich habe ja gar nichts mehr zum Anziehen. Naja, und auf jeden Fall bin ich dann aber doch so raus aus dem Zimmer so. Und dann meinte sie, Doro, renn. Und also ich war wirklich zu schwach, um zu rennen. Ja. Aber auf einmal sah ich da echt meine kleine Mutter, die ist so meine Größe. Und die wurde da von allen Ärzten und Krankenschwestern so weggeschoben. Die haben gesagt, wir holen jetzt die Polizei und so. Und dann meint meine Mom, ich gehe an die Presse, was hier abgeht. Ja, und auf einmal waren alle so, haben abgelassen von meiner Mom und haben mich gehen lassen. Und dann sind wir gerannt und dann hat mich meine Mom in eine andere Klinik gebracht. Und da habe ich dann überlebt. Also ich war auch lange da, so, es hat bestimmt so ein Jahr gedauert. Da habe ich auch oft gebetet. Ich habe auch oft gesagt, ey, lieber Gott, wenn ich da jemals rauskomme, dann mache ich was Schönes. Ja. Dann mache ich Leute glücklich und so. Und dann bin ich rausgekommen aus der Klinik, war gesund. Und 2 Wochen später hatte ich meine erste Band und die hieß Snakebite.
Das ist ja so eine krasse Geschichte. Also ich meine, wenn man das mal mit 15, 16 erlebt, das ist ja auch ein Alter, in dem man darauf angewiesen ist, den Menschen um sich um vertrauen zu können. Ja. Und wenn man dann so fertig gemacht wird, das ist ja...
Ey, das war der Hammer. Wahnsinn. Ich dachte echt, also ich hatte damals so als Teenager, guck mal immer gern so harte Filme oder so. Ne? Ja. Ey, das war echt so. Ja. Und das war deswegen, und dann hatte ich meine erste Band. Ich weiß nicht genau, wie es sich zugetragen hat. Auf jeden Fall, innerhalb von 2 Wochen hatte ich die erste Band, die hieß Snakebite, dann war Beast, dann Attack und dann Warlock. Und es waren halt auch alles so Leute, die so ein bisschen so Outsider waren und so, ne? Und und dann ging es ab. Und dann haben wir jeden Tag geprobt. Und und dann war ich auch immer fühlte mich da auch sehr gut aufgehoben, weil ich hatte den Kontakt zu den normalen Leuten total verloren. Mhm. Weil in dem Alter, da hat man keinen Bock, sich damit zu beschäftigen, wenn der andere krank ist. Da will man lieber, weiß ich nicht, seine erste Freundin haben, seinen ersten Freund, vielleicht tanzen
das
gehen
oder so.
Das
fällt dann alles weg.
Ja. Und ich wurde auch ganz selten besucht. Also erstmal, weil Quarantäne, man durfte dann keinen besuchen und dann waren wir sowieso schon abgeschrieben. Ja. So. Und dann habe ich dann, die Musiker, die waren auch alle so ein bisschen anders und so. Und dann haben wir Musik gemacht und das war ganz gut. Also ich habe immer noch die ersten Demos so, also habe ich wiedergefunden im Internet. Man kriegt ja heutzutage alles im Internet so Bootlegs und das war gar nicht schlecht. Ja, und dann hatte ich andere Bands. Ja, und dann auf einmal haben wir uns als Warlock zusammengefunden. Das war 1982. Ja, und da war auf einmal so der Anfang von Heavy Metal. Also so auch so, man hatte das Gefühl gehabt, so man ist so in so einer kleinen Szene. Wir sind aber immer so im Ausland, haben wir getourt oder gespielt, weil in Deutschland war die Heavy-Metal-Szene noch sehr klein. Mhm. Also sehr, die waren sehr, alle sehr begeistert, aber sehr klein. So im Ausland, zum Beispiel in England und in den Niederlanden, in Belgien war schon eine viel größere Heavy-Metal-Szene, so auch mit Magazinen und so. Mhm. In Deutschland waren so Magazine, die wurden so manchmal mit Handschrift,
so
Fanzines, und dann Fotokopien gemacht und so.
Da gab es dann wahrscheinlich schon so Kerrang und sowas in England.
In England, Kerrang. Und in den Niederlanden gab es den Artshock. Das war auch schon ein richtiges Magazin. Und dann irgendwann haben die gesagt, komm mal her und so, machen Fotosession. Ja, und so bin ich dann auch so auf der Titelseite vom Artshock gelandet und vom Kerrang. Und dann so die ganzen Magazine haben sich dann, haben auf einmal gesagt, wir machen einen kleinen Artikel. Und
das war ja für die meisten wahrscheinlich auch sehr aufregend, weil ja auch gerade am Anfang Frauen im Metal immer noch, bis heute eigentlich, aber damals noch viel seltener waren.
Ja, eine Handvoll. Also ich kannte auch so fast keinen, so außer eine Band aus England, Girl School. Das war so eine Mädchenband. Und ja, also es gab wenig Frauen und ja, es hat mir auch nichts ausgemacht. Ich habe mich nie so als Frau gefühlt. So. Also es war, ich war einfach einer von der Band. Ne? Ja, ja. Und ja, also ich habe da auch, ja, für mich war das so ganz normal, so einfach so Mensch und
ja, ja, klar.
Musik machen. Und ich war dann halt die Sängerin und also ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass es jetzt was Spezielles ist. In der Presse war es dann anders. Dann, die haben das dann eher so, da waren auch manchmal die Jungs ganz traurig. So, dann haben die gesagt, komm, wir machen Fotosession und so. Ja, und dann, ja, aber die Sängerin.
Wir brauchen nur die Sängerin.
Ja, ja, genau, wir brauchen nur die Sängerin. Das, oh, das war natürlich so. Ne? Ja, und dann auch live war es dann auch so, dass zum Beispiel der Drummer dann auch meinte, ey, ich kriege überhaupt, ja, so keine Aufmerksamkeit, ja, und so. Und ja, ja, das
sind immer
das
die Drama. Halt so. Sind immer,
ja,
die Drama.
Ne, die Drama, so, die Gitarristen können sich ja noch so in den Vordergrund, ja, genau, so, ne? Ja, genau. Mogeln, aber ja, ja, aber das, ja, das war dann irgendwann so. Und dann waren, glaube ich, die Jungs in der Band da auch ganz froh, weil ich habe immer gerne alles gemacht. Also ich habe auch nie gesagt, ich bin müde oder ich habe keine Lust mehr, mhm, oder so, weil, was ich eben schon so in dem Vorgespräch erzählt habe, ich bin halt im LKW aufgewachsen, mein Vater hat Tag und Nacht gearbeitet, ja, und ich bin das so, ja, bin nur so aufgewachsen. Ja. Deswegen, und dann habe ich halt auch immer alle nach Hause gefahren. Alle konnten sich im Proberaum dann auch austoben, dann die Kante geben, gut trinken, und ich habe immer alle nach Hause gebracht und so. Und weil ich auch, war, glaube ich, die Einzige, die einen Führerschein hatte. Ah, ja. Und dann hat sich das so,
ja,
gut, ergeben.
Dann ist das ja automatisch.
Ja, ja, genau. Und dann hinterher habe ich dann auch noch in den Tourbus gefahren. Und, so. Und dann haben sich wieder alle schön irgendwie, haben schön Party gemacht und so. Aber ich war immer so, also mir konnte man immer vertrauen, das wussten die Leute auch. Ja. Ah, Diodoro bringt uns schon heil nach Hause. Ja. Und ich musste auch damals noch arbeiten gehen, weil ich musste dann nach Hause, ich musste dann auch fahren und so, egal ob wir im Ausland gespielt haben und ja, so. Ne? Und ja, ja, und das, ja.
Aber hat das nicht genervt, immer die Fahrerin zu sein, immer die Vernünftige sein zu müssen?
Auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite war ich auch froh, dass dann alle, ja, gut nach Hause gekommen, ja, sind. Also, und ich bin halt Einzelkind, ich habe mir immer Brüder oder Schwestern gewünscht und dann, ja, ja, mit der Band auf einmal hatte man Brüder.
Ja, das ist so ein Familienkonstrukt, ja, ne, so eine Band.
Absolut,
ja,
absolut. Und ich freue mich, wenn die anderen Leute Spaß haben. Also ich bin so ein Gebertyp. Ich, ja, mag das gern, wenn sich andere Leute amüsieren. Wenn die glücklich sind, dann bin ich auch glücklich.
Ja, super.
Und
ja, super.
Ich selber brauche nicht so viel für mich und so. Und dann, ja. Und ja.
Ich hab mal vor Jahren ein Interview mit Rob Halford gelesen, kurz nachdem er sich geoutet hat, der Sänger von Judas Priest, ja, der ja schwul ist.
Ja.
Der aber früher so in den 80ern hat man das nicht so gerne zugegeben, das wurde sehr kompliziert.
Ja, und da erzählt ich auch eine schöne Geschichte dazu, aber ja.
Er hat dann so im Interview erzählt, er konnte halt nicht so dazu stehen, das Management wollte das nicht und so, es wäre für die das Band irgendwie doof gewesen. Und er hat dann gesagt, das wäre mega sad gewesen, nach jedem Konzert seine ganze Band immer Party gemacht mit Mädels und geil und Party.
Ja, ja.
Und er hat immer allein im Hotelzimmer gesessen und auf den nächsten Tag gewartet. Das war schon sehr sad, das so zu hören, muss
das,
ich sagen.
Ja, das glaube ich. Es war ja meine allererste Tour, meine, ja, allererste große Tour 1986 mit Judas Priest, ja, mit dem besagten Sänger Rob Halford, eines der besten Heavy-Metal-Sänger.
Ja,
und wir haben gerade bei der neuen Platte, ich bin so stolz, wir haben zwei Duette gemacht, ja, auf der neuen. Also meine neue Scheibe ist gerade rausgekommen, ja, vor 2,5 Monaten. Und da haben wir zwei Duette drauf gemacht. Und die Scheibe heißt Conquerors, Forever Strong and Proud. Und wir haben uns, Judas Priest und wir haben in Brasilien zusammengespielt, glaube ich, Monster of Rock Festival oder in Mexiko oder irgendwo, ja, letztes Jahr. Und dann haben wir uns wieder getroffen und wir waren immer befreundet geblieben. Und dann, ja, meine, was machst du gerade? Manche, ja, ich arbeite gerade an einer neuen Platte und so. Und dann meine, ah, oh, echt? Und dann cool. Und dann manche, ja, ist bald fertig. Und dann haben wir uns beide in die Augen geguckt. Und dann meine ich, ey Rob, denkst du auch dasselbe, was ich denke? Meine, ey, wir müssen was zusammen machen. Ja. Und dann haben wir halt noch zwei Duette gemacht. Das war so schön. Und die erste Tour 86, das weiß ich noch, da habe ich ja Rob Halford kennengelernt und ich war wahrscheinlich immer so ein bisschen verliebt.
Ja.
Wir waren halt Vorband, also Supportband, und ich war immer in die Headliner verliebt, egal welche
natürlich,
Band.
Natürlich,
ne?
Ja. Also,
und besonders natürlich die Sänger. Also, ja, meistens ist ja so, der Drummer mit Drummer und Gitarrist mit Gitarrist und Sänger unterhält sich mit dem Sänger. Ja. Und ja, und dann Rob Halford fand ich mal total, ja, aber da merkte ich schon, der da habe ich irgendwie so keine guten Karten. So, der war nicht interessiert. So. Und ich konnte auch damals, eigentlich, wir konnten alle kein Englisch. Also die Gespräche haben sich wirklich, ja, haben sich so im Rahmen
sehr
gehalten.
Rudimentär.
Ja, ja. Und ja, aber wir waren uns immer sehr sympathisch und so. Und er war auch immer sehr supportive. Und er stand auch immer, wenn wir gespielt haben, also vor der Judas Priest Show, dann stand er immer auf der Bühne an dem Monitordesk und dann hat sich die Show angeguckt. Ach, so oh, cool. Und wir waren immer ganz stolz. Ja. Wow, guck mal, wer da guckt. Und so. Ja, ja. Also 10.000 Leute in der Halle oder 20.000 Leute in der Halle, das war natürlich super wichtig, aber am allerwichtigsten war, Rob Halford guckt sich die Show an oder die Bandmitglieder von Judas Priest. Also es hat einem wahnsinnig viel bedeutet. Ja, und dann bin ich nach New York gekommen. Ich wollte schon immer nach Amerika, immer. Ja. Und dann hatte ich diese Promotion-Tour für 3 Tage. Die Plattenfirma hat gesagt, okay, die Sängerin, also ich auch wieder alleine nach New York, 3 Tage Promotion-Tour. Und nach 2 Tagen stand fest. Ich bleib da. Also Amerika war auch damals in den 80ern war noch viel schöner.
New York
jetzt
muss auch wirklich viel geiler gewesen sein als heute.
Och, war das, boah. Ja. Also wow. Ja, also nach 2 Tagen war klar, ich bleib da. Habe ich dann meine Kumpels alle angerufen, habe gesagt, ja, ich bleib jetzt hier. Und die alle, ja, du bist ja auch bescheuert. Ja. Meinte, ja, aber ich bleib hier, ich mein's ernst. Und dann bin ich da geblieben. Und dann war es so, ich hatte sofort irgendwie Kontakt bekommen mit tollen Leuten. Ich hatte einen amerikanischen Manager, der kam aber aus der Schweiz. Also er konnte gut Deutsch, konnte 5, 6 Sprachen und war Amerikaner, hatte einen amerikanischen Pass und der wurde dann der Manager. Und der hat mir dann jemanden zur Seite gestellt, der mit mir so ein bisschen so die Clubs unsicher machen sollte und damit ich mich so ein bisschen so in New York so einfach so Plattenläden, die damals 24 Stunden auf waren, so ein bisschen was zeigen, so von der Szene. Naja, und dann
hast du auch, im CBGBs?
Natürlich, ja klar.
Der legendäre Club.
Ja, absolut. Ne? Ah, das war so schön. Und ja, da wurde ich dann überall hingeführt. Ja, und dann irgendwann war es dann so spät, so Mitternacht. Und der hieß Joey Belen. Und dann, der war auch so ein Gitarrist. Eine andere, der war mehr Rock. Und ich war mehr Metal und so. Ja. Was hinterher immer zu Spannung geführt hat. Weil es ist immer die große Frage, was ist Rock und was ist Heavy Metal? Und wo sind die Grenzen?
Sehr fließender Übergang.
Ja, absolut. Ja. Und man muss das spüren. Man kann das kaum erklären. Naja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, willst du noch einen Club sehen oder so? Ja, und dann meinte ich, oh, ich weiß nicht, also Joey, ganz ehrlich, in Deutschland, wir haben auch super Clubs. Also wirklich, das war jetzt nicht so viel anders. Ja. Und so. Wir haben auch so, weißt du, so tolle kleine Sachen gehabt, so gemütliche Sachen oder wo es abging. Naja, und dann meinte er, was willst du denn noch machen? Und dann habe ich gesagt, hast du Bock, ein bisschen zu jammen? Oh mein, ja, klar, immer. Ja, und dann sind wir zu ihm nach Hause gegangen. Er hat sich Gitarre genommen und so. Und dann meinte er, ja, über was willst du denn singen? Oder irgendwie hast du eine Idee? Ja, und dann habe ich ihm davon erzählt, meine erste Promotion-Tour nach Ungarn.
Ja.
Das war damals noch ganz heftig. Also wir hatten diese erste Platte draußen und sind dann nach Ungarn gefahren mit meinem deutschen Manager damals, hatten so die ganzen Vinyl im Kofferraum. Ja. Und die Burning the Witches hatte so ein eigentümliches Cover. Es war gemalt, aber da war so eine nackte Frau dran, an der Kerze gefesselt. Und der Warlock, das war ja unser Symbol, also so ein Magier, der wollte halt diese Kerze anzünden und es war sehr Metal. Ja. Naja, und dann sind wir zur Grenze gefahren in Ungarn. Ja, und dann haben wir uns sofort alle Scheiben abgenommen. Weil die haben gesagt, das ist ja Pornografie und so.
Ja, klar.
Und dann war die Promotion-Tour, die wir eigentlich geplant haben, da war dann schon an der Grenze am Ende. Und die waren auch ziemlich heftig. Also wir kannten das ja so nicht so. Im Westen war ja alles ganz cool. Und dann im Osten, da weht ein ganz anderer Wind und so. Und ja.
So sozialistische Ordnung und so.
Total. Und wow, das war echt hart. Und die haben uns auch alle schräg angeguckt und so, weil wir hatten damals so eine ganz alte Möhre, aber es war ein alter Mercedes. Ja. So ein ganz alter, ausgedienter Mercedes, den wir total so ein Schrottauto irgendwo hergekriegt haben, aber in Ungarn, also so, boah, Mercedes und so, die Bonzen. Ne? Ja. Ja, und wir sind dann auch irgendwann wieder abgehauen. Und das habe ich dem Joey erzählt, der damals als Amerikaner wussten die überhaupt nicht, wie es hier so abging.
Mhm.
Auch irgendwie so hier mit Ost- und Westdeutschland. Damals haben mich alle Amis immer gefragt, kommst du denn aus dem Osten oder aus dem Westen? Aber meinte ich, ey, man kann gar nicht aus dem Osten kommen. Also es war 87, ne? 1987. Und naja, und dem Joey habe ich das dann erzählt und so. Und dann meinte er, ist ja interessant und so. Die hatten echt keinen Plan. Naja, und dann haben wir unseren ersten Song zusammengeschrieben. Das hieß East meets West. When East meets West, there's gonna be a hell of a mess. Und dann haben wir sofort Melodie gehabt, so getextet, mit Arm und Beinen habe ich ihm dann erzählt und so. Ja, und dann haben wir diesen Song auf eine Kassette aufgenommen und am nächsten Tag bin ich zu meinem Manager gegangen und dann meinte er, und wie war's? Hast du so Clubs gesehen und Plattengeschäfte? Und manche, ja, war super. Manche, aber ich glaube, wir haben einen super Song geschrieben. Meinte er, echt, jetzt schon? Ja. Ja, und dann habe ich ihm den Song vorgespielt, ne, Walkman. Und dann meinte er, ey, ist ja voll super. Ey, meinte er, ey, es scheint, ihr habt gute Chemie, macht doch weiter. Ja. Ja, und dann haben wir weitergemacht und dann, to make a long story short, habe ich auf jeden Fall da mit eines der schönsten Platten in New York gemacht, mit dem Joey Bellen, der war eigentlich nur Gitarrist, aber der Plattenboss meinte, ey, das klingt so gut, der ist der Produzent, du bleibst da. Und so bin ich in Amerika geblieben und dann haben wir auch legendäre Musiker gehabt im Studio, also zum Beispiel Cozy Powell, ein legendärer Drummer, der leider auch nicht mehr lebt, aber es waren die totalen Cracks und der Tontechniker, der war dann später der Tontechniker von Meatloaf. Ja. Also es waren alles so ganz junge Burschen, aber total talentiert. Also in New York hat sich halt alles getroffen, so von Verrückten und so. Und ja, die dann auch hinterher wirklich was gerissen haben. Und ja.
Aber das ist ja so crazy, dass du einfach wirklich so mit so offenen Armen durch die Welt gelaufen bist und dir immer diese Sachen so ja fast auf so eine Art zugeflogen sind, weil du eben einfach immer offen dafür warst, einfach dich darauf einzulassen.
Ja.
Also weil irgendwie 3 Tage nach New York zu fliegen, nach 2 Tagen zu Hause anzurufen und zu sagen, Leute, ich bleibe übrigens hier, das ist ja schon absolut crazy eigentlich.
Eigentlich ja, aber wenn man so jung ist, ne, dann denkt man sowieso, einem gehört die Welt, man kann alles machen, man hat auch so keine Gefahr gespürt, also da, das muss ich erzählen. Ich kam ja aus Deutschland und ich dachte, in Amerika ist immer alles viel geiler und viel größer und schöner und alles und so, dem war jetzt gar nicht so, aber ich dachte, ich muss auf jeden Fall irgendwas machen, um dazu zu gehören irgendwie. Ja, und dann weiß ich noch, dann war ich die ersten paar Nächte war ich im Hotel und weil ich gejetlaggt war, bin ich immer ganz früh aufgewacht, so um 4 Uhr morgens und so und hatte so eine Lebenslust und dann habe ich mich immer angezogen in meinem feinsten Zwirn, also alle Bühnenklamotten, so total, weißt du, so geschlitzte Hosen, so ein kleines Top, geschminkt, die Haare, damals waren Haare ganz
klar,
wichtig.
Bisschen ne? Haarspray und so.
Absolut, geschminkt bis zum Abwinken, also um 5 Uhr morgens bin ich dann auf die Straße gelaufen, es wurde dann gerade hell. Ja, und dann auf einmal hatte ich so, alle Leute haben mich dann angesprochen, dann hatte ich immer so ein ganz, so ein Fanclub, so, viele wollten dann auch Geld, weil die ganzen homeless klar, und so und ich habe dann natürlich sofort Geld und so, weil fand ich super, dass die überhaupt mit mir gesprochen haben. Ja. Jeder hat dann ein paar Dollar gekriegt. Ja, und dann bin ich immer mit so einer ganzen Traube durch New York gelatscht. Und ja, und irgendwann hat mich mein Manager erwischt und dann meinte, ey, was machst du hier? Und dann meinte ich, ja, ich habe mich jetzt gerade gut unterhalten und so, weißt du, voll in Bühnenklamotten. Und dann meinte er, ey, es ist super gefährlich, bist du wahnsinnig. Und ja, aber ich dachte, man muss halt irgendwie, ja, man muss halt irgendwas machen, um dabei sein zu dürfen. Und es war gar nicht so. Also es war nur in meinem Kopf. Ne?
Es ist ja auch oft so, dass wenn einem die Gefahr nicht so bewusst ist, dann ist die auch nicht so groß. Also weil man dann verhält und anders irgendwie auf die Leute zugeht und so.
Ja. Aber ich habe auch damals jedem meine Telefonnummer gegeben und jedem meine Adresse. So, weil in Düsseldorf, da bin ich ja aufgewachsen, da komme ich her, so, da war das klar, dass man irgendwie so neue Kumpels in der Düsseldorfer Altstadt trifft und dann sagt, ey, ruf mich doch mal
schön
an.
In der Ühl,
genau, oder im Weißen Bären oder Litfaß oder Papidou, immer noch ein toller Laden, gehe ich immer noch gern rein. Oder, der heißt jetzt Engel, der Weiße Bär. Naja, anyway, wenn man sich so anfreundet, ein Bierchen trinkt und so, dann, hey, komm doch mal vorbei, kannst du bei mir zu Hause vorbeikommen und so, machen wir ein bisschen, irgendwie hören ein bisschen Musik oder ich gebe dir meine Telefonnummer, Adresse. Ja, und das habe ich da auch in New York gemacht. Und dann haben die Leute gesagt, ey, das ist so super gefährlich, was hast du gemacht?
Ist das denn eigentlich so 80er Jahre Düsseldorf, wenn man da so, also hast ja gerade erzählt, da bist du ja auch aufgewachsen und hast dann da irgendwie angefangen Musik zu machen. Das war ja schon eine Stadt, die sehr arty war, also ne, Boys, Kraftwerk ja auch so zu der Zeit irgendwie angefangen. Dann dieses ganze neue deutsche Welle-Zeug ist ja auch sehr stark in Düsseldorf groß geworden und so. Da warst du ja dann mit Metal und als Rockerin die komplette Antithese zu.
Ja, das stimmt.
Aber hast du da so Berührungspunkte zu diesen Szenen auch gehabt?
Ach, eigentlich, also wir kannten uns so ein bisschen. Zum Beispiel die Toten Hosen sind ja auch aus Düsseldorf. Man ist sich immer mal wieder über den Weg gelaufen. Die Broilers sind ja auch aus Düsseldorf. Wir kannten uns vorher nicht, aber wir haben jetzt gerade was zusammen gemacht, nach so vielen Jahren. Also eigentlich so, nee, so andere Szenen kannten wir eigentlich nicht so. Also,
Das hat sich damals war es immer sehr streng. Heute vermischt sich das alles. Damals waren Szenen sehr streng getrennt.
Ja, sehr streng. Und es gab auch immer, also das war dann nicht irgendwie so freundschaftlich. Mhm. Also das war so richtig so, ja.
Popper gegen Punker.
Genau. Und die Metaller waren mit den Punkern auch nicht so, so befreundet. Und mein allererstes Konzert, das war im Rose and Crown, hieß das damals, das war auf der Kiefernstraße, eine ganz, ganz heftige Neighborhood. Ja. Also damals, das war so die Hausbesetzergegend, so, wo sich auch niemand hingetraut hat. Und und dann kam einer rein und in unserem Proberaum, wir haben Ronsdorfer Straße geprobt, ein ganz berühmter Proberaum, wo auch heutzutage noch die Broilers proben, wo viele Bands proben, so 500 Bands bestimmt. Und naja, und dann kam irgendjemand rein und meinte, ey, habt ihr nicht Bock, bei mir im Club zu spielen? So Rose and Crown, das hieß so mal damals so. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben noch nie ein Konzert gemacht. Wie geht das denn? Und dann meinte er, ihr macht genau das so, was ihr hier im Proberaum macht, nur vor Leuten. Und dann haben wir gesagt, ach, eigentlich haben wir da jetzt keinen Bock zu. Und dann meinte er, ja, ich gebe euch auch 50 Mark. Und das war dann schon gut, weil wir mussten irre viel Proberaummiete zahlen. Ja, ist ja heutzutage noch so. Ja. So 50 Mark war wahnsinnig viel. Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay. Und dann haben wir so unser Equipment über die Straßen geschleppt, dann dahin zu dem Club. Also der war in der Nähe. Ja, und dann haben wir aufgebaut. Ja, und auf einmal trudelten so die ersten Fans und das Publikum ein. Ja, und dann waren es auf einmal so 30 Metalheads, 30 Kumpels von uns, so auch so andere Metalbands und Freunde. Und dann so 120 Punks. Ach. Und die haben uns dann schon so komisch angeguckt und so, weil die sahen halt anders aus, so Mohawk und dann, und die Metalheads hatten ja meistens lange Haare und Metalkutten an und naja, und dann haben wir angefangen zu spielen, ja, und dann merkte man schon die Spannung und man merkte, wir sind auf jeden Fall in der Unterzahl und dann war ein Punk, der war total aggressiv, total besoffen und der hat die ganze Zeit so eine Pistole auf mich gezielt, so wirklich? Die ganze Zeit, wirklich. Und ich denke, ey, spinnt der? Und ich bin von rechts nach links, also die Bühne war jetzt nicht so besonders breit, aber naja, und dann irgendwann merkte man, der wurde immer aggressiver und so und ich mir, ey, hoffentlich drückt der jetzt nicht ab. Und hat er sich aber so die Kante gegeben, dass er so mit seinem Oberkörper und Kopf auf die Bühne gefallen ist. Ja, und dann haben unsere Metal-Freunde haben dann die Pistole weggenommen und haben mir dann ganz feierlich übergeben und haben gesagt, oh, die war die ganze Zeit geladen. Und dann dachte ich, ach, wow. Naja, und dann habe ich die Pistole dann so auf dem Marshall-Amp gelegt und dann haben wir weitergespielt. Ja, und dann irgendwann hatten die Punks überhaupt keinen Bock mehr auf uns. Die wollten also Punk hören, haben uns dann die Instrumente abgenommen, Drumset zertreten,
wirklich?
Instrumente kaputt gemacht. Wir haben uns dann hinter unsere Marshall-Türme, also diese Verstärker gestellt und versteckt. Ja, und dann irgendwann war alles kaputt, alles zerstört und dann war nichts mehr zu machen. Dann haben sie gesagt, jetzt mach doch weiter, jetzt spielt mal weiter. Ja, und dann hat der Gitarrist auf einer Seite gespielt, der Drummer so mit einer Bassdrum oder mit irgendwas so, noch Stöcke. Ja, und dann haben wir unseren ersten Gig absolviert und es war wirklich unter Lebensgefahr. Und dann hinterher lagen sich so ein paar Punks und Metaller in den Armen, aber es war noch, also war noch rar und ja, und so also, dachte ich, so ist ein Konzert zu machen, so wird das sein.
Das ist ja krass. Da hast du ja wirklich mit dem ersten Gig die ganz harte Schule total, einmal durchgemacht.
Total Lebensgefahr und ich bin auch so froh gewesen, dass wir es alles überlebt hatten und so. Ja. Und ja, und so war es aber auch nie wieder. Das war nur der erste
Gott sei
Gig.
Dank. Ja, Gott sei
also
Dank.
Die erste Show.
Du spielst ja auch viel auf Festivals. Weißt du noch, was dein erstes größeres Festival war oder das erste Festival, das du geheadlined hast?
Oh, das erste, was wir geheadlined haben, das war dann erst später. Also das erste Festival, was wir so gespielt haben, das war, da waren wir auch Vorband, das war mit Slayer, das war der erste Auftritt mit Slayer in Belgien, ne? Belgien, ich glaube Heavy Sound, das war unser allererstes Festival in Belgien und dann haben wir Lorelei gespielt, da waren wir Supportband vor Venom und Metallica waren auch Supportband vor Venom.
Wirklich?
Also wir haben oft mit Metallica gespielt und die waren da auch noch ganz jung und am Anfang und ja, und wir haben auch in Holland, da war so ein Gig, kein Festival und der Promoter hat uns angerufen und hat gesagt, du, da fällt eine Band aus, könnt ihr spielen in den Niederlanden? Und dann haben wir gesagt, okay, ja. Und dann meinten die aber, ihr könnt nicht Headliner sein, weil da kommt eine Band von ganz weit her, aus San Francisco. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn die von so weit her kommen, dann können wir da vorspielen. Ja. Und ist ja auch, man muss ja auch kollegial sein, ja, sowieso. Klar. Ja, und dann haben wir da gespielt und so, war super, vielleicht 450 Leute so. Aber es ging super ab. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken uns die Band aus San Francisco an. Ja, und das war Metallica.
Krass.
Metallica ging auf die Bühne noch mit dem alten Bassmann, der Cliff Burton, der ein super netter Typ war, der war eher so ein Hippie-Typ, so mit Schlaghosen noch und so. Und ja, und so haben wir uns dann auch angefreundet. Da haben wir nochmal auf der Lorelei gespielt, das Metal Hammer Festival 85. Ja, und da waren wir aber auch alle nur Vorband, also Metallica, Warlock, noch ein paar andere Band, und Venom war der dicke Headliner. Und das hat sich dann hinterher alles so gedreht. Und ja, und dass wir das erste Mal Headliner irgendwo waren, boah, ey, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja. Das hat sich dann irgendwann so ergeben. So.
Na klar.
Aber man hat das dann auch gar nicht so. Also das war ihm gar nicht so wichtig, die Hauptsache dabei zu sein. Ne?
Aber ist das denn so, ist das passiert sowas so organisch, dass man es gar nicht so richtig mitbekommt, dass du irgendwie erst noch vor 30 Metalheads in Düsseldorf spielst und dann plötzlich wird die Crowd immer größer und du spielst vor 100 und dann vor 500 und dann in einer Tausender-Venue und so. Ist das, merkt man das richtig oder ist das eher so schleichend, dass die Konzerte einfach immer größer werden?
Ja, also ja, ich würde sagen, doch so schleichend. Also man hat das gar nicht so erwartet. Also was ich eben eingangs erzählt habe, die legendären Monsters of Rock Festivals, ja. Man wusste gar nicht, dass es so groß ist. Ja. Man dachte nur echt ein paar Tausend. Und dann waren es so 80 oder 100.000 Leute. Boah, das war schon das Allergrößte. Und also wow. Und das war auch das Wichtigste und Größte und Festival. Also es gab damals gar nicht so viele Festivals. Heutzutage gibt es ja doch sehr viele schöne Festivals. Ja. So in der Art von Wacken und so. Aber damals, also es war schon speziell, und dass man dabei sein durfte, das hat man vorher auch nicht so wahrgenommen, aber das war schon ein Moment, wo sich alle Türen geöffnet haben. Also, und man musste es halt auch gut machen, das war wichtig. Nee. Manchmal haben wir auch gedacht, ach, ja, so kommen wir machen das jetzt einfach mal so mit links, aber ich habe immer gewusst, ey, nee, du musst immer alles geben, so, ja. Weil, naja, so. So
ohne Fleiß,
so
kein Preis.
Absolut, absolut, ja. Absolut. Ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel krank bin, wenn ich eine Tournee mache, ich bin immer krank, eigentlich auf jeder Tournee. Und dann sagt dann immer so die Road Crew oder der Soundmann, der sagt, du, weißt du was, wenn du 10% weniger machst, ist auch noch gut. Ja. Ne? Mach doch einfach mal weniger, tu dich nicht so total so verausgaben, weil du bist krank und die Tour ist noch lang. Und dann fange ich an. Hab das Gefühl, ich gebe 10% weniger und ich muss sagen, es reicht nicht. Ja, ich merke sofort, dass die Leute nicht so on fire sind, wie wenn du alles gibst. Und meistens, wenn ich krank bin, um das zu kompensieren, gebe ich dann noch viel mehr. Und dann machen wir anstatt 2-Stunden-Show, machen wir dann 3,5-Stunden-Show und alle sagen, ey, du bist krank und dann gibst du doppelt so viel und machst doppelt so lang. Das muss doch nicht sein. Aber ich finde, es muss sein. Also ich mache jeden Gig, als ob es der letzte sein könnte oder der erste. Als ob es der erste oder letzte ist. Und gebe immer alles. Also, ne?
Aber das, ich finde das ja so krass und so beeindruckend, wie du so eine, also man muss das ja wirklich sagen, eine Weltkarriere daraus gemacht hast und gebaut hast. Was würdest du sagen, welches Land ist das mit der größten Heavy Metal Fanschar? Also in welchem Land ist Heavy Metal am beliebtesten? Also jetzt kann ich ja jemand fragen, die auf der ganzen Welt vor Metal-Publikum spielt und so.
Also jetzt gebe ich nur mal eine kurze Antwort, weil ich habe ja schon so viel erzählt. Also, und ich kann es nur von uns sagen.
Ja.
Brasilien. Brasilien ist für uns das größte.
Da ist auch immer Monsters of Rock, ne? Das ist so krass. Das ist da so,
ja,
eine, so
genau,
eine riesen,
genau.
Metal-Vorliebe.
Ja, und da, also da haben wir die meisten Fans. Ja. Also man sieht das auch so, wir machen ja viel die Socials, was ich früher nie machen wollte. Jetzt machen wir es wirklich täglich,
klar,
absolut. Ja. Ne? Also man sieht das immer bei Instagram, Facebook oder Twitter, TikTok, alles mögliche, YouTube. Also das größte Land mit den meisten Followern ist Brasilien.
Crazy.
Ja, unglaublich, ne? Hätte man nicht gedacht. So.
Ja, hätte man wirklich nicht gedacht. Also mir ist jetzt Sepultura noch ein Begriff als brasilianische Metalband,
genau,
aber dann hört es irgendwie auch schon auf bei mir.
Ja, Engra ist noch eine ganz große brasilianische Band, mit denen habe ich auch gespielt bei Rock in Rio.
Ja.
Das war also das allergrößte Festival, was ich jemals gesehen habe und jemals gespielt habe. Also das war unglaublich. Aber ja, Brasilien, und da sind ganz viele Fans. Irgendwie, wir sind uns so grün, so, wir lieben uns so, die Fans. Also da ist so ein, und die haben sogar einen Doro-Tag. Das ist an meinem Geburtstag. Es ist ein Doro-Feiertag. Ja, ist der 3.6. Und dann treffen sich alle und dann spielen ganz viele Coverbands da. Die spielen dann Warlock und Doro-Zeug und so. Und dann, ja, und ich mache dann manchmal so Filmchen. Ich wollte immer mal dabei sein, aber es hat sich nie irgendwie so ergeben, weil meistens haben wir dann hier irgendwie Festivals gehabt. Aber irgendwann bin ich dabei bei meinem eigenen, bei meinem eigenen Feiertag.
Feiertag. Ja. Du hast ja auch schon erzählt, wie du nach New York gezogen bist. Jetzt ist es ja auch so, und das ist ja auch so eine kleine kuriose Geschichte, aber nur so eine eher on a side note, deine Wohnung in New York musstest du dann aufgeben, weil die mit beschädigt wurde bei 9/11.
Ja, oh, 3 Wohnungen musste ich mal aufgeben. Ja, ja, die erste. Ja, das war genau, wo die World Trade Center attackiert wurden. Und da habe ich daneben gewohnt. Das hieß Rector Place. Und die ganzen Hochhäuser waren alle einsturzgefährdet. Man durfte nicht mehr rein. Und ich durfte auch nicht meine Sachen mehr rausholen.
Ach, wirklich?
Ja, man durfte nicht rein. Und ja, und das war das erste Mal, dass ich dann einfach, ja, so Sachen, die mir auch total wichtig waren, die ich alle da lassen musste. Und dann bin ich nach, das ist auch in New York, es heißt Long Beach, Long Island, das ist eine Stunde von Manhattan entfernt und sofort am Meer. Und da bin ich dann hingezogen, weil da in Manhattan, das war auch eine Zeit, da, das war echt dann zu heiß. Man hat auch nicht das Gefühl gehabt, das hört jetzt auf, vielleicht wird es noch schlimmer und vielleicht wird man da nochmal irgendwie sowas erleben und so weiter. Und dann bin ich dann nach Long Beach, Long Island gezogen und sofort am Meer, war wunderschön, bin ich auch immer joggen gegangen, habe ich mich immer so wie in so einem Rocky-Film, so, weißt du, da machen nämlich alle, wenn dann alle machen, dann machen wir auch sofort mit und denken, oh, ich muss mich auch in good shape bringen und so, und dann sind die da schon alle in so die totalen Irren, so morgens um 4 Uhr gehen die dann schon 3 Stunden joggen und Workout, und das ist, also ist echt krass. Naja, und dann bin ich da hingezogen. Ja, und dann war ich irgendwann auf Tour und dann hörte ich, ich hatte einen Roommate gehabt und der Lance meinte, du Doro, da kommt ein heftiger Sturm auf uns zu. Ich hoffe, dass alles okay ist. Meine, aber mach dir keine Sorgen, deine Sachen sind safe. Ich vernagel alle, so die Amis so, also die vernageln dann Fenster und Türen und alles und so. Aber da in New York, Long Beach, da sind die Häuschen, das ist so wie so aus Pappe.
Aus Pappe, ja, das ist ja so nur Rigips und sonst nichts irgendwie
genau,
so.
Genau. Naja, und auf jeden Fall, meiner, mach dir keine Sorgen und so weiter. Naja, und dann, ja, einen Tag später, ich habe es auch im Fernsehen gesehen, war das Hochwasser so 1,5 Meter.
Ach, krass.
Schwamm alles und so, alle mussten sich so in so Schlauchbooten retten und so. Ja. Viele Leute wollten nicht aus ihrem Haus raus, weil die Amis sind da ja ganz hart. Nein, mein Besitz und so. Und die sterben lieber, als wie, dass sie irgendwie da abgeholt werden. Da gibt es halt auch so Rettungsteams. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war das erste Mal, dass ich dann Hochwasser hatte. Also es war so ein Meter, da war dann wieder alles weg. Also wenn Wasser ist, ist sofort alles kaputt und geschimmelt. Ja. Naja, und dann haben wir das versucht wieder aufzubauen. Hat so ein Jahr gedauert und so. Und ja, und dann nach einem Jahr kam, also der erste war Hurricane Irene.
Oh Mann,
und der zweite war Hurricane Sandy. Und dann war das dritte Mal alles weg. Und Hurricane Sandy, es war dann 1,5 Meter. Also die Sachen, die ich vorher noch so ein bisschen gerettet hatte, so, da ging dann gar nichts mehr.
Aber da denkst du auch, okay, das Zeichen ist relativ offensichtlich, dass ich hier nicht mehr bleiben soll.
Ja, aber das war das erste Mal, dass New York überhaupt einen Hurricane erlebt hatte.
Ja, eben.
Also das gab es ja gar nicht. Ja, und dann, ich habe immer noch eine kleine Bleibe in New York, aber ich habe jetzt was in Florida. Aber das Haus ist nicht aus Pappe, es ist so aus Zement und so. Und das ist so wie so ein kleines Hochhaus und ich glaube, das hält schon stand. Aber man muss sich dran gewöhnen. Also in Amerika, da passieren auch viele Sachen, viel Unwetter. Viele von meinen Bandmitgliedern, die sind ja in L.A. oder Kalifornien, aber da habe ich auch mal so ein Erdbeben miterlebt. Da hatte ich so eine Fotosession gemacht. Und dann auf einmal sind alle rausgerannt. Und ich wusste aber gar nicht, was das soll.
Ja.
Und auf einmal merkte ich so über mir, also es war so eine Fotosession, da haben die ganz viele Lampen aufgehangen und so. Und die Lampen fingen an zu wackeln. Und dann auf einmal von draußen, oh, renn! So, und dann bin ich auch rausgerannt. Und das war so das erste Erdbeben, was auch richtig heftig war.
Ja.
Also, ja.
Krass.
Irgendwie, irgendwas ist immer. Ne?
Irgendwas ist immer. Das ist wirklich wild. Was ich so beeindruckend finde, ist, dass du ja wirklich jetzt, wir hatten es gerade eben gesagt, 40-jähriges Bühnenjubiläum, du tourst auf der ganzen Welt, du lebst in New York, in Florida, du bist irgendwie immer unterwegs, bringst Platten raus, jeder leckt sich die Finger danach, mit dir einen Song aufzunehmen und so. Und dass du wirklich so konstante Arbeit ablieferst. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, du hast ein sehr hohes Arbeitsethos, was dir so ein bisschen auch dein Vater mitgegeben hat und so. Aber wie schafft man das trotzdem so down to earth zu bleiben wie du? Weil es gibt zum Beispiel, ich habe vor einem Jahr oder vor 2 Jahren auch einen alten Freund von dir kennengelernt, Andy Brings, der
ja damals
Gitarrist bei Sodom war.
Ja, auch viel Energie, ne?
Genau, er lebt auch in Mülheim und so, wahnsinnig lieber Kerl. und der schwärmt auch nur in den höchsten Tönen von dir. Jeden, den man trifft, der dich kennt, sagt, Doro ist einfach eine Seele vom Mensch, ist einfach der liebste Mensch, den man kennenlernen kann. Und das ist ja total schön, aber ich frage mich, wie schafft man das, dass einem das alles nicht zu Kopf steigt? Wie schafft man das so, eben so down to earth zu bleiben wie du?
Ach ja, also wenn ich was erarbeite, zum Beispiel ein neues Album, also ich glaube, ich habe 22 Platten rausgebracht. Du, das ist Schweinearbeit. Ja. Da denkt man an nichts anderes und so. Und dann bin ich halt so damit beschäftigt, halt ja diesen Song zu machen, schön zu machen, zu schreiben. Mixen ist dann auch nochmal so ein anderes Thema. Manchmal liebt man zum Beispiel was und zum Beispiel die Plattenfirma liebt es nicht. Dann musst du dafür kämpfen. Ja. Also ich habe es zum Beispiel bei einem Song, den vielleicht viele Hörer, die mich jetzt nicht so kennen oder die sich jetzt nicht so im Metal oder Hardrock auskennen. Aber ein Song kennen viele Leute, das ist Für immer. Ja. Das war der allererste deutsche Song. Und es hat sich so zugetragen, ich war also in New York, wir haben diese Platte gemacht, die hieß Triumph and Agony, wo auch All We Are drauf ist, so eine Riesenhymne, die ich immer noch super gern spiele. Ja. Und diese Platte haben wir zusammen gemacht, der Joey Bellen war der Produzent und so weiter und so fort. Naja, irgendwann war diese Platte fertig. Und dann saßen wir waren dann mittlerweile Roommates, weil es nicht mehr anders ging, weil wir Tag und Nacht gearbeitet haben und so weiter. Und und dann war die Platte ziemlich fertig. Ja, und auf einmal saßen wir so im Wohnzimmer, guckten uns an, wussten nicht mehr, was man machen soll. Und dann meinte der Joey, was willst du denn jetzt machen? Und dann meinte er, willst du was essen gehen? Nee. Willst du Fernsehen gucken? Nee. Ins Kino gehen? Nee. Und wir waren beide todtraurig, weil man fühlt sich so leer, wenn man irgendwie so ein Riesenunterfangen geschafft hat. Ja. Wenn alles fertig ist, dann ist man so leer und ausgelaugt. Und dann meinte er, was wollen wir denn jetzt überhaupt machen? Manche, ich weiß es auch nicht. Wollen wir noch einen Song schreiben? Meinte er, oh ja, alles klar. Aber Platte war schon fertig. Auf jeden Fall hat der Joey dann gesagt, was möchtest du denn gern für einen Song schreiben? Und dann meinte ich, Joey, ich möchte gern den härtesten, brutalsten, schnellsten Song der Welt schreiben. Und dann ist diese Ballade Für immer rausgekommen. Das war der erste deutsche Song. Der hat also ist in Deutsch, Englisch, hat einen spanischen Satz. Und der Joey, der wusste damals, der kannte auch kein Deutsch. Und er meinte, bist du sicher? Du weißt, was du singst? Ich meinte, ja, ganz sicher, ganz sicher. Ja, und dann haben wir diesen Song noch aufgenommen. Und wir haben uns dann um unseren Walkman gestritten. Also es war ein Demo aufgenommen. Und dann habe ich den zweimal gehört. Dann durfte der Joey dreimal hören. Dann durfte ich viermal hören. Da hatte eine Magic gehabt, schon das Demo. Auf jeden Fall haben wir diesen Song noch aufgenommen. Also der wurde dann gemixt, ungefähr 6-mal. Ich bin in verschiedenen Studios gegangen. 8 Drummer haben wir verschlissen, weil ich wollte es so haben, wie ich das halt so. Also man hat tief im Inneren, weiß man, was richtig ist. Ich kann nicht genau erklären, ich kann es auch dem anderen manchmal nicht erklären, was ich denke, was richtig ist oder so, was sich gut anfühlt. Naja, auf jeden Fall, dieser Prozess war wahnsinnig lang. Und dann war endlich der Mix fertig. Ich durfte auch meinen Gesang selber mixen. So der Tontechniker meinte, du, dann mach du das selber und so. Und du kennst dich ja aus im Deutschen. Meinte, ja, du kannst mir vertrauen. Ist meine Muttersprache. Wird alles in Ordnung sein. Und ja, und dann kam der Song raus, war fertig. Und wir haben ihn alle geliebt. Ja, und dann habe ich das der Plattenfirma abgeliefert, dieses Album. Und dann waren die sehr begeistert und meinen, boah, ey, geilste Platte, die ihr je gemacht habt und so. Und haben gesagt, wir stehen voll hinter euch, super und so. Und das wird abgehen, nur ein Song muss runter. Und dann dachte ich mir, welcher Song soll denn runter? Weil ich fand, die Qualität von allen Songs war dasselbe Level. Ja. Da ist jetzt nichts, was abgefallen ist. Ja, man sagt, ja, der Deutsche, das geht jetzt gar nicht. Aber ich dachte, der Deutsche, nein, auf gar keinen Fall. Der Deutsche, ich liebe den Deutschen und ich weiß, die Fans werden das lieben. Nein, und so ist auch kein Heavy Metal, weil der Song Für immer, das ist jetzt wirklich nicht Heavy Metal. Es ist so ein ganz spezieller, besonderer Song. Mhm. Ist jetzt auch keine Ballade, aber sowas Ähnliches. Aber es geht so ans Herz. Naja, und dann haben wir uns da lautstark gestritten. Also wie ich damals jung war, als Teenager, da habe ich auch dann volle Pulle rum, einfach alle tot gebrüllt. Auch so, und die von der Plattenfirma, die waren ja älter und so, weißt du, meistens so in Schlips und Anzug. Und ich habe mich dann so aufgeregt und so und habe gesagt, ihr muss drauf und so und ich weiß es und ich fühle es und so weiter. Na, dann meinte ich, oh, hey, richtig bloß ab, okay, dann finden wir einen Weg. Und dann haben wir uns drauf geeinigt, letzter Song, letzte Seite, weil es war ja damals Vinyl. Und die haben alle gesagt, damit den ja keiner hört. Also es war dann die B-Seite von der Vinyl, wurde letzter Song. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, bin ich mit einverstanden. Die Hauptsache, der ist auf der Platte. Ja. Dann sind wir auf Tournee gegangen mit einem legendären Sänger, Ronnie James Dio. Wahnsinn.
Der Erfinder der Pommesgabel.
Ja, genau, ja. genau. War auch früher bei Rainbow, also ja.
Legende, absolut.
Ja, auch eine Legende im Metal- und Rockbereich auf jeden Fall. Naja, und dann sind wir auf Tour gegangen und sofort Für immer war der Hit. Also es gab zwei Songs, das war All We Are, die Hymne und Für immer. Alle wollten nur Für immer hören. Und ja, und dann hat die Plattform gesagt, das haben wir gleich gesagt, das ist der Hit, wir müssen sofort ein Video haben und eine Single und so. Ja, und dann haben wir sofort ein Video gemacht in Louisiana, in Baton Rouge auch, nämlich so auf so einem weißen Pferd geritten und in den Swamps haben wir gedreht, so, da waren Schlangen, Krokodile, alles so. Ich war auf so einer kleinen Nussschale und es war auch lebensgefährlich, aber das Video ist toll rausgekommen. Ja, und dann wurde dieser Song Für immer, Deep Inside My Heart, Für immer, 7-mal ausgekoppelt als Single. Ja. Und alle haben gesagt, der Hit, das haben wir gleich gedacht. Ja, und so. Ja, ja. Also es, ja, manchmal ist man sich halt nicht einig und dann muss man dafür kämpfen und so. Und dann, ja, obwohl ich klein und zierlich bin, aber wenn ich an was glaube, oh Nils, ey, du, dann laufe ich zu Stärken auf. Das soll man dann wahrscheinlich gar nicht für möglich halten. Aber man muss wirklich für seine Musik kämpfen, das ist ganz wichtig. Ja,
aber das ist ja wirklich ein No-Brainer zu erkennen, dass Für immer ein Hit ist. Also ja,
für dich.
Ja, das muss doch einfach. Also mich wundert, dass das denen nicht sofort klar war.
Nein, die wollten den runterschmeißen. Crazy. Die wollten den auf jeden Fall von der Platte haben.
Das ist
der
safe Hit irgendwie.
Ja, total. Ja. Ne? Aber ja, aber weil es halt vielleicht so außergewöhnlich ist. Und ich muss sagen, auch als Metal-Band, man ist halt doch so ein bisschen so ein Outsider gewesen und die Leute, die waren dann, ja, so wenn man halt nicht so im Strom mitschwimmt, dann hat man halt auch manchmal ein Problem, sich selber zu sein und so. Und da muss man halt auch, muss man viel einstecken auch und viel einstecken können.
Es gibt, Metal ist manchmal auch so, muss man ehrlicherweise sagen, so ein bisschen konservativ. Es gibt so eine Ecke im Metal, wo es so sehr, hier darf keine Veränderung passieren und hier muss immer alles, das haben wir schon immer so gemacht und deswegen machen wir es jetzt immer so weiter und so. Da muss man schon so gegen Windmühlen kämpfen, um da irgendwie was anderes durchsetzen zu können.
Ja, ich habe auch oft was anderes gemacht und das war dann auch sehr schwer.
Ja.
Also zum Beispiel in der Zeit, wo du dich ja auch so gut auskennst, also in den 90ern, wo Grunge aufkam, da war normaler Rock, Hard Rock und Metal, ey, das war nicht mehr gewünscht. Total, also es wurde auch nicht mehr supported so von den Plattenfirmen, von der Industrie. In Amerika ging gar nichts mehr. Und dann habe ich ganz viele Platten gemacht und dann habe ich die abgeliefert. Und dann haben die gesagt, ja, und hast du dich schon entschieden, welches die Single sein könnte? Und dann meinte ich, ja, ich glaube, da sind ganz tolle Songs drauf. Und ich denke mir, das ist die Single, das könnte das Video sein. Ja. Weil Videos waren ja damals wahnsinnig wichtig. Ja, und dann haben sie gesagt, ist es denn Grunge? Und dann meinte ich, no. Ist kein Grunge. Ja. Ja, aber es muss doch Grunge sein. Manche, es ist gar kein Grunge. Es ist eher Industrial. Industrial, Drum and Bass, Industrial. Man sagt, nee, wenn es kein Grunge ist, können wir es nicht rausbringen. Okay. Und so sind, ja, zwischen 1991 und 2000 sind alle Platten in Amerika gar nicht offiziell in der Zeit veröffentlicht worden, weil es kein Grunge war. Ja. Es war aber Industrial und ich fand, die Platten waren wahnsinnig edel. Eine hieß Love Me in Black und die andere hieß Machine to Machine. War super sexy. Oh, es war so geil. Aber die normalen Metal-Fans, die waren da natürlich ein bisschen skeptisch. Es hat nicht jeder gut gefunden. Im Nachhinein, so wenn ich manchmal so Interviews mache, so gerade, jetzt habe ich ganz viele Interviews gemacht wegen der neuen Platte. Und dann haben alle gesagt, weißt du, welches meine Lieblingsplatte ist? Und dann habe ich alle Platten aufgezählt. Natürlich die Triumph and Agony, wo Oh Ja und Für immer drauf ist, denke ich immer, das ist die liebste Platte von allen. Meinst du, die Machine to Machine? Meinst du, das glaube ich nicht. Doch, aber das durfte man damals nicht sagen, weil es war, aber so in der Metal-Szene.
Erst später erkannt.
Absolut. Ja. Wenn es dann auch nicht mehr so drauf ankommt, dann kann man sagen, oh, ich fand die super geil und so. Aber das war auch eine schwere Zeit und dann hatte ich eine Platte gemacht mit einem berühmten Produzenten, der hieß Jack Ponti, hat viel für Alice Cooper gemacht, hat auch mit Bon Jovi gemacht, der war in New Jersey. Der hatte mich irgendwann angerufen, ich war in Nashville, also ich war 16 Jahre lang, habe ich in Nashville gearbeitet, super geile Songschreiber kennengelernt, da habe ich auch so, glaube ich, die Kunst des Songschreibens so ein bisschen erleben dürfen und habe viel gelernt. Naja, irgendwann ging bei mir das Telefon in Nashville im Hotel und dann meinte einer, Doro, bist du das? Meinte ich, ja. Meinte er, du hast mich nie kontaktiert, ich bin Jack Ponti, wir müssen zusammenarbeiten. Meinte ich, ich kenne dich gar nicht. Und dann meinte er, ja, ich habe die und die Songs gemacht, und Alice Cooper. Und dann meinte ich, okay. Und dann meinte ich, hast du auch einen Song gemacht, der Love is a Loaded Gun heißt? Meinte er, ja, den habe ich geschrieben zusammen mit Alice. Oh, und das war eines meiner Lieblingssongs von Alice Cooper. Ja. Und dann meinte ich, okay, ich komme. Und dann bin ich nach New Jersey gegangen. Wir haben viele Sachen zusammen gemacht. Eine Platte hieß Angels Never Die, die kam 93 raus. In Europa ging noch was. Also in Amerika ging gar nichts mehr wegen Grunge, aber in Europa ging eigentlich noch was. Dann haben wir sogar auch noch die Tour, also noch mehr Shows angeaddet, weil das ging so ab. Naja, dann haben wir eine Live-Platte gemacht, das war super. Ja, und dann war die nächste Platte, haben wir zusammen gemacht, das war 94, 95 und auch in New Jersey gemacht. Und dann haben wir die Platte so fertig gemacht, so, also fast fertig. Ja. Wir haben die schon abgemischt. Also für Leute, die sich jetzt nicht auskennen, also man nimmt die Platte erst auf und dann muss die abgemischt werden und dann ist sie dann irgendwann fertig. Ja. Nach viel Blut, Schweiß und Tränen. Ja, und also war auf jeden Fall der letzte Step, abgemischt werden. Ja, und dann meinte Jack Ponti, meinte, ja, ey, boah, wird voll geil und so. Und dann meinte ich, ah, du, Jack, ich muss mal ganz kurz mit dir reden und so. Meinte, ja, kein Problem. Und dann meinte ich, Jack, mir gefällt die Platte nicht. Er meinte, was? Die Platte ist fertig. Ja. Wir sind zweimal über Budget. Was meinst du, dir gefällt die Platte nicht? Dann meinte ich, ich fühle die Platte nicht. Meine, aber wir haben die doch zusammen gemacht. Und die hast du doch gemacht. Und du hast doch auch die Songs geschrieben. Und wir haben die zusammengeschrieben. Ja. Und ist doch alles aufgenommen. Und der Mischer ist jetzt am Mischen. Er meinte, ich fühle es nicht. Oh, meine, oh, Schreck. Oh, Schreck. Ja. Ja. Der ist total blass geworden, weil wir waren schon wahnsinnig über Budget. Ja. Naja, und dann meinte er, ja, ich muss mir da mal was überlegen. Und meiner, ja, geh mal, ich hatte da immer so ein Hotel für ein Jahr gemietet. Ja, ja. Ich ins Hotelzimmer, ich dachte mir, boah, dem habe ich jetzt echt so richtig so...
Das Herz gebrochen.
Ja, total. Ja, ja. Naja, und auf jeden Fall, und dann am nächsten Tag, ich kam ins Studio, ich habe mich fast gar nicht getraut, ins Studio zu gehen. Und dann meinte er, doch, ich habe eine Idee. Und dann meinte ich, echt? Und dann... Und das fand ich auch so ganz amerikanisch, dass die nicht so total abgeturnt sind, sondern sich dann doch was anderes ausdenken. Ja. Man sagt, Doro, ich habe eine Idee. Wir laden ein paar andere Leute ins Studio ein und vielleicht klappt da ja was. Und dann meinte ich, okay, na gut. Ja. Schon gar keine Hoffnung mehr gehabt. Ja, und dann kamen so Leute aus New York City, wo ich ja auch immer gelebt habe. Ich liebe New York. Also ich habe New York auch mehr geliebt als New Jersey. Aber naja, auf jeden Fall, die kamen aus New York City, Manhattan. Das hat mir sofort, fand ich okay, fand ich cool. Naja, und dann waren so zwei Leute da. Der eine hieß Camus, der andere André. Und das waren so total hippe Leute, weißt du, die damals schon gepierst waren überall, wo es noch gar nicht so in war und so. Ja. Und tätowiert von Kopf bis Fuß und so, auch im Gesicht, sowas so, ne? Ja. Naja, und die waren da, ja, so richtige so Cracks. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, so da war das der Aufnahmeraum. Und dann war da so wie so ein kleines Wohnzimmer, so die Lobby, ein bisschen unterhalten. Und dann haben die gesagt, ja, wie schreibst du denn Songs? Und dann meinte ich, ja, zuerst immer die Idee. Ja. Muss da sein und die Melodie und das Thema, so schreibe ich meistens. Und meistens kommt es bei mir so aus dem Herzen rausgeschossen. Ja. Das ist eigentlich für mich so die beste Art. Meinen sie, ach so, nee, mit sowas haben sie nichts zu tun. Wir machen einfach einen Beat. Okay, ein Beat, wow. Das hat jetzt nichts mit Text und Melodie zu tun und so. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, also so läuft halt, glaube ich, bei uns nicht so ein Beat. Naja, meinen sie, ja, wir machen mal was. Ja gut, dann sind die in den Aufnahmeraum gegangen. Haben ihre ganzen Drumloops so angestellt. Da denke ich mir, ist das für ein Quatsch und so. Da denke ich mir, das gibt nichts. Naja, der Jack Ponti kam dann zu mir so in die Lobby, meinte, und? Ah, meinte ich, mal gucken. Ich glaube, die kannst du wieder nach Hause schicken. Und so, okay. Ja, meinte, ja gut, dann alles klar. Ich sag denen schon was und so. Aber bleib noch hier im Studio und so. Wir können ja ein bisschen Spaß haben.
Na klar.
So, ja, okay. Naja, und die dann mit ihren Drumloops beschäftigt und es hat gescheppert und bum, bum und alles so und da. Und denke ich mir, okay, ja gut. Und dann saß ich da, habe mich schon zu Tode gelangweilt, habe Zigarettchen nach dem anderen geraucht und auf einmal war eine Drumloop, wo ich dachte, das ist ja die Erleuchtung, ja geil, reingerannt und meinte, ich will sofort ein Mikrofon haben und so. Jack Ponti hat sich, der ist auch super Gitarrist gewesen, sofort die Gitarre geschnappt. Ja, und dann diese Drumloop, die beiden Camus und Andres haben dann weitergemacht, ich gesungen, Jack die Gitarre, einen Riff gespielt, ich eine Melodie gesungen, Text, alles. Und der Song hieß The Wand. Und dann habe ich gesagt, das will ich, das will ich. Alles andere können wir in Mülleimer tun, das will ich. Und so haben wir dann die Platte neu gemacht. Und die hieß dann Machine to Machine. Und die alte Platte war halt so, wie das vielleicht die normalen Rockfans erwartet hätten. Ja. So normal Rock, Metal, auch geile Songs. Tolle Balladen, schöne Hymnen, tolles Zeug dabei, aber ich habe es nicht mehr gefühlt. Ja, und dann haben wir die ganze Platte nochmal gemacht.
Das ist ja krass.
Und ja, und die hieß Machine to Machine. Ich habe sie geliebt. Dann haben wir den Drummer von Guns N' Roses gehabt, der jetzt bei Guns N' Roses spielt. Ja. Der hieß Frank Ferrer. Mit dem haben wir dann die Tour gemacht. Und der hat natürlich das geil gespielt. So. Okay. Naja, und dann haben wir die Platte rausgebracht. Und dann hatte ich einen ganz anderen Stil. Hatte so schwarze Haare, so schwarz-lila Haare. Auch noch ein bisschen blond, aber schwarze Haare. Outfit war so silber, war so total anders als wie sonst. Ja, und da haben, glaube ich, die Metal-Fans einen totalen Schreck gekriegt. Ja. Und, aber die so normale Leute, die uns vielleicht nie anhören wollten, die haben dann gesagt, oh, das klingt doch mal ganz interessant.
Interessant,
so.
Ja.
Und dann sind wir auch dann so in so Clubs gegangen und so. Also es war ganz abgedrehte Zeit. Und die nächste Platte, die hieß Love Me in Black, immer noch eines meiner absoluten Lieblingsplatten, die haben dann auch die Fans dann irgendwann geliebt wieder. Und so. Es war so ein bisschen, ja, so war auch anders, auch viel so mit Drumloops und so.
Ja.
Und ja, und dann 2000 ging es dann wieder ein bisschen mehr back to the roots, dass wir nicht mit Drumloops gearbeitet haben, sondern die ersten Sachen auch wieder mit Drumcomputer. Da habe ich mit den Krupps viel zusammengearbeitet. Ja. Wir hatten ein Studio zusammen in Düsseldorf, auch Elektronik.
Legendäre Band aus Düsseldorf.
Absolut, ja. Und wir haben es auch gut verstanden. Wir haben also die Love Me in Black teilweise zusammen gemacht und dann ein bisschen bei der Calling the Wild. Ja, und da habe ich dann bei der Calling the Wild auch die ersten Duette mit Lemmy aufgenommen. Und da hat dann Eric Singer an Drums gespielt, der ja bei Kiss war und damals noch bei Alice Cooper.
Ja.
Also da war das dann auch wieder, ja, also nicht nur Maschinen.
Ja.
Und das hat, glaube ich, den Fans ganz gut gefallen. Also die Kombination ist wahrscheinlich gut, aber ich habe ganz abgedrehtes Zeug gemacht. Also
das bleibt natürlich in so einer langen Karriere nicht aus, dass man irgendwelche Sachen ausprobiert. Ich finde das so beeindruckend. Ich könnte wirklich, also in so einer Stunde Interview wie hier, schaffen wir es wirklich nur am Rande zu kratzen von so einer vielfältigen Karriere, die du hingelegt hast. Ich finde das super, super. Ich finde dich so beeindruckend. Ich finde, wie du das gemacht hast und was du gemacht hast und wie du so stetig abgeliefert hast. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich mit dieser Erfahrung zusammenhängt, die du in diesem beschissenen Krankenhaus gemacht hast.
Ach so, ja, wo ich krank war, da habe ich erstmal gemerkt, wie wertvoll das Leben ist. Deswegen bin ich auch, glaube ich, habe ich nie so Drogen oder Alkohol, so habe ich nie gemacht. Ja. Wollte ich auch nicht, weil ich wusste, ey, wenn man einmal krank ist, so, das ist nicht gut. Also, ja
das ist total beeindruckend, wie das irgendwie so losging und wie sich das bei dir immer so gefügt hat, weil du mit so offenen Augen und Ohren durch die Welt gegangen bist. Liebe Doro, vielen, vielen tausendfachen Dank, dass du heute hier warst und mir das alles erzählt hast.
Hat Spaß gemacht.
Mir hat es auch tierisch Spaß gemacht. Ich finde es so aufregend, deinen Storys zu lauschen. Aber vielen Dank an Millie, die war heute unsere Producerin. Und,
Dankeschön.
Das war echt fantastisch. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier hören bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut und tschüss.
Ja, ich sag auch tschüss und hat super viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.